Ja, es dauert immer erstmal wieder eine Zeit, bis man aus dem Lobpreis zurückkommt, gell? Vielen, vielen Dank für eure Gabe. Ja, lass uns nochmal kurz zusammenkommen zum Gebet. Lass uns das wirklich beten, was wir ausgesungen haben. Herr, keiner ist so groß wie du, Herr. Wir kommen heute zu dir. Ja, du heilst alle Wunden, du trägst uns durch. Nichts ist so groß, was du nicht wirklich aus der Welt schaffen kannst, Herr. Du bist unser Papa im Himmel und wenn wir auch ermatten, wirst du uns aufheben und du wirst uns tragen. Und so stellen wir den Gottesdienst heute unter dein Wort, Jesus. Amen. Amen. Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder so schön, bei euch zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, wenn ihr mal 2 Wochen in den Urlaub geht und dann kommt ihr wieder nach Hause und dann fahrt ihr vielleicht so, weiß ich nicht, den Berg runter und dann seht ihr schon von fernem euer Dorf, wo eure Stadt, wo ihr herkommt und ihr merkt, da ist mein Zuhause. Und ich muss wirklich sagen, dieses halbe Jahr, wo ich bei euch war, das war für mich wirklich eine ganz neue Erfahrung und ihr seid mir so ans Herz gewachsen und wo ich gewusst hatte, ich komme heute wieder zu euch, da war das wirklich wie, als wenn ich nach Hause fahre und sehe, hey, ich komme nach Hause und so ist das ja auch, ja, mit meiner Heimat. Danke dafür nochmal. Bevor ich loslege, versuche ich erstmal mit der Technik klarzukommen. Das ist immer das Schwierigste für jemanden, der vorne ist. Genau, das ist heute unser Thema. Gegen Widerstand bestehen. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Josua. Und der heißt, sei stark und mutig und erschrick nicht. Und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ja, das heutige Thema ist gegen Widerstand bestehen. Aber bevor wir da reingehen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen über Eric Little. Hat schon mal jemand von euch was von Eric Little gehört? Ja, genau. Sehr gut. Und zwar Eric Little hat bei den Olympischen Spielen 1924 war er dabei. Und Eric Little war jemand, der war zu seiner Zeit einer der schnellsten Menschen des Planeten. Und seine Disziplin waren die 100 Meter. Und er war der absolute Goldmedaillenfavorit. Er kam aus England und ganz Großbritannien hat seine Hoffnung auf ihn gesetzt. Und er war vorbereitet und er kam jetzt zu dem Punkt, auf den er hingelebt hat bis dahin. Und dann kam die Meldung, der Vorlauf, der startet an einem Sonntag. Und das ist für viele kein Problem, klar, also ob das jetzt Mittwoch, Freitag, Sonntag ist, kein Problem. Aber für Eric Little war es ein Problem. Warum? Eric Little war überzeugter Christ und für ihn war der Sonntag heilig, dass er an dem Tag nur für Gott leben will. Und er war nicht fanatisch, er war nicht laut in der Sache, aber er war klar und er hat gesagt, nee, ich laufe nicht an dem Sonntag. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn man so, wenn eine ganze Nation für einen hinfiebert und wenn man so die Hoffnung ist vom Land und dann sagt er, ich laufe nicht an einem Sonntag. Was da für ein Druck auf ihn reingeprasselt ist. Die Presse, die hat ihn zerrissen. Die Funktionäre, die haben ihn versucht umzustimmen und die Politiker, die haben ihn teilweise einen Verräter am Vaterland genannt. Die Journalisten haben darüber geschrieben, er setzt seine Religion über sein Land. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Druck war für so einen jungen Mann. Und die Leute, die kamen zu ihm und hatten immer nur eine Botschaft. Komm, ist doch nicht so wild. Ist doch nur ein Lauf. Gott wird es schon verstehen, ist kein Problem. Mach doch einfach mal eine Ausnahme. Aber Eric Little blieb standhaft. Er blieb klar und er zog zurück. Und er ist an diesem Tag nicht gelaufen. Ich habe nachgelesen, er war ja in Paris, da waren ja die Olympischen Spiele, er ist stattdessen in eine kleine schottische Gemeinde gegangen und hat an diesem Sonntag da gepredigt. Und dann kommt die Wendung. Einer seiner Teamkollegen kommt auf ihn zu und sagt, hey, würdest du mit mir die Disziplin tauschen? Und es hat es gemacht, aber es war nicht seine Disziplin, es waren die 400 Meter. Und es war überhaupt nicht seine Stärke. Aber er hat gesagt, ja, ich bin gekommen, um an Olympia zu starten. Und es ist überliefert worden, dass an diesem Tag, kurz vor dem Lauf, jemand zu ihm gekommen ist und ihm einen Zettel zugesteckt hat. Und auf dem Zettel stand drauf, denn die mich ehren, die werde auch ich ehren. Und so ist er an den Startblock gegangen. Und er ist in Position gegangen und es kam der Startschuss und er ist losgelaufen. Und er war nicht nur schnell, er ist Weltrekord gelaufen. Er hat die Goldmedaille gemacht. Und der Grund, warum wir heute über Eric Liddell sprechen, ist nicht, weil er diese Goldmedaille gewonnen hat, sondern weil er seinen Idealen treu geblieben ist. Weil das inspiriert uns heute, wenn wir sehen, wie Leute, egal wie der Druck um einen rum ist, zu seinen Überzeugungen steht. Und das inspiriert uns. Und Eric Liddell hatte ja kein Problem mit dem 100-Meter-Lauf, sondern mit dem massiven Angriff auf seinen Glauben. Und deswegen will ich uns heute Morgen einfach mal wieder ansprechen. Wo hast du in deinem Leben auch manchmal diesen Widerstand? Wo hast du manchmal den Moment, wo du sagst, die Treue zu Gott, boah, die kostet mich echt manchmal was. Wo wäre vielleicht Aufgeben, Mitschwimmen auch einfach auch leichter? Weißt du, Widerstand in deinem Leben ist nicht immer ein Zeichen, dass du falsch liegst, sondern manchmal das deutlichste Zeichen, dass du richtig liegst. Und das, was Eric Liddell 1924 erlebt hat, das ist kein modernes Problem, sondern das ist ein tiefes geistiges Muster. Und da begegnen wir Daniel. Wir kennen alle Daniel aus der Kinderstunde, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir haben Nebukadnezar gehabt, den König von Babel, und ist gegen Jerusalem ins Feld gezogen, hat Jerusalem eingenommen und hat den Tempel geplündert. Und es heißt, er hat die Söhne von königlichem Geschlecht mitgenommen, nach Babel entführt. Und da war unter anderem auch Daniel und seine drei Freunde mit dabei. Und jetzt war es aber so, Daniel hatte eine Gabe, er konnte Träume deuten. Und das hat ihm viel Gunst beim König gebracht. Und so ist er Stück für Stück immer weiter mit aufgestiegen. Und irgendwann war es so, dass Nebukadnezar gestorben ist und Belsazar, der nächste, ist auch gestorben. Und jetzt war Darius König. Und Daniel ist mittlerweile schon alt, aber er ist integer, er ist treu, er ist ehrlich. Und so wird er Stück für Stück einer der drei höchsten Minister im Land. Und das als vom Volk Israel. Warum? Weil er vom Geist Gottes so weise war. Und irgendwann kommt der König Darius und er will ihn, weil er eben so gut die Träume ausdeuten kann, weil er so weise ist, ihn sogar als höchsten Minister einsetzen. Und da ist er angeeckt. Da ist er auf einmal von der ganzen Gruppe, kam der Neid zusammen. Ja, wie, einer soll der Erste sein. Und das macht ihn unbeliebt und da wurden sie neidisch. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 5 folgende: Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Da wollten sie ihn absägen. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Hey, wie stark wäre das, wenn wir Jahrzehnte in unserem Dienst sind und dann sind da Leute, die uns vielleicht absägen wollen und dann merken sie aber, hey, wir können nichts an ihm finden. Nichts Unehrliches, er ist in allen Dingen gerade und stabil. Wow. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn fanden. Die anderen sagen also, wir finden nichts gegen ihn, außer wenn wir ihn an seinem Glauben packen. Und das ist wie bei Eric Liddell auch gewesen. Nicht die Schwäche bringt den Widerstand, nicht der Fehler, sondern die Überzeugung bringt den Widerstand. Und so habe ich vier Beobachtungen aus Daniel gefunden. Und der erste Punkt ist, Widerstand, der uns begegnet, kommt oft nicht aus Neid. Der kommt oft aus Neid und nicht, weil es stimmt. Also Widerstand, der uns begegnet, der kommt oft aus Neid und nicht, weil es stimmt. Wir lesen hier in Vers, wo hatten wir das? In Vers 5, nehmen wir das nochmal. Da suchten die Fürsten und Statthalter einen Grund zur Anklage, aber sie konnten keinen finden. Daniel hat nichts Falsches getan. Und genau das hat sein Umfeld getriggert. Ja? Manchmal mögen die Menschen nicht, was du lebst, wie du lebst. Manchmal sehen die Menschen euch und sehen, wie ihr mit Vergebung umgeht, wie ihr mit Freude im Herzen, wie ihr mit Nackenschlägen umgeht. Und die denken sich, wenn ich das schon nicht habe, soll sie das auch nicht haben. Und dann kommt dieser Neid, der uns begegnet. Ja? Und der zweite Punkt, den wir gefunden haben hier, ist, Daniel verhandelt seinen Glauben nicht. Das ist für ihn nicht so, ja, ich könnte es ja mal machen, wenn es reinläuft. Sondern er verhandelt seinen Glauben nicht und Widerstand entsteht, wenn Glaube sichtbar ist. In Vers 7 heißt es, was passiert jetzt? Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten. Ja, aber das war ja eine Lüge. Die sagen, wir haben uns alle beraten. Also Daniel zumindest war ja wohl nicht dabei. Aber sie kommen wieder mit so einer Lüge, wir reden das unter uns und das bringen wir dann vor. Und was sagen sie? Dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen wird. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir kennen alle das erste Gebot. Gell? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mich haben. Es war ein frontaler Angriff auf alles, wofür Daniel gelebt hat. Und dann heißt es in Vers 9, nun König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Und jetzt sehen wir, jetzt ist die Falle aufgebaut und jetzt lauert sie da. Und was passiert jetzt? Daniel hat es natürlich gehört. Und was macht Daniel jetzt mit diesem Druck, mit diesem ganz oder gar nicht? Und jetzt sehen wir gleich seine Routine. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hat. Er machte das, was er immer gemacht hatte, ganz automatisch. Das war nicht laut, das war keine Show, das war einfach Treue. Ja? Und er hat sich nicht versteckt. Er hat sich nicht irgendwo zurückgezogen, wo ihn keiner mehr gefunden hat. Er war zu Hause mit geöffneten Fenstern. Wir sehen auch hier, Standhaftigkeit ist oft unspektakulär, ja? Aber sie ist konsequent. Sie ist konsequent. Und dann kommt der Punkt, Vers 12, da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel da, wo er hingehört, betend und flehend vor seinem Gott. Ist das auch unsere erste Reaktion, wenn so die Wellen des Lebens zusammenschlagen? Sind wir wie so ein Huhn, was rennt im Kreis, vielleicht halber kopflos? Oder ist unser erster Automatismus, nein, wir gehen in unser Kämmerlein, wir gehen auf die Knie und wir beten unseren Gott an? Daniel hat es gemacht. Und dann war es aber so, der König wollte ihn eigentlich gar nicht bestrafen, weil er mochte Daniel. Aber er musste sich auch an dieses Gesetz halten und so heißt es. Daniel, dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Jetzt ist ja die Frage, wie kann das sein? Daniel war ein Mann Gottes. Daniel hat gebetet, Daniel hat bestimmt gefastet, Daniel lag auf den Knien. Und trotzdem landet er in der Grube. Also wir sehen, Gehorsam im Glauben schützt uns nicht immer vor den Konsequenzen des Lebens. Ja, wir hätten gerne, als ich zum Glauben kam, ich bin ja ein Spätbekehrter, habe ich wirklich gedacht, und jetzt habe ich Gott an Bord und jetzt läuft der Laden. Und ich habe aber relativ schnell merken müssen, nee, die Herausforderung, die gibt's trotzdem. Aber man hat auf einmal ein Tor, durch das man durchblicken kann, wo die Lösung ist. Und diese Verlorenheit, die kannte ich vorher nicht. Also wir sehen, Glaube ist kein Schutzschild vor Schwierigkeiten. Und so kommen wir zum vierten Punkt. Gott bewahrt nicht vor der Grube, aber Gott ist in der Grube. Ja, Gott verhindert nicht jede Grube, aber Gott ist in der Grube. Es gibt das Versprechen von Jesus im Johannesevangelium, in der heißt es, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Da steht das Versprechen drin. Aber es ist die Zusage Gottes, dass er in deiner Grube mit drin ist. Er verspricht nicht keine Grube, aber er verspricht keine Grube allein. Und so will ich dir heute Morgen sagen, ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade in irgendeiner Grube bist. Ich habe keine Ahnung, ob du vielleicht mit gesundheitlichen Themen einen Struggle hast, ob du mit Finanzen, mit Job, mit Beziehungen, ob du irgendwo in so einer Grube sitzt. Aber ich will dir heute Morgen sagen, Gott ist in deiner Grube mit drin. Wir lesen in Jesaja 42, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott ist bei dir. Und manchmal verändert er dich in der Grube mehr als die Grube selbst. Manchmal verändert er uns gerade in der Grube am meisten. Aber er ist da. Er tröstet, er verbindet, er richtet auf. In Psalm 34 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Der Herr ist da. Und oft habe ich das von anderen gehört und ich habe es auch selber schon erlebt, dass gerade in diesen schwierigsten Herausforderungen man am meisten gewachsen ist. Da, wo wir am meisten merken, auf was kommt es im Letzten an. Wo alles zusammenbricht, wo es vielleicht, wie gesagt, was mit Finanzen, Gesundheit, Partnerschaft, Beziehungen, da merken wir, auf was kommt es im Letzten drauf an. Und wenn du gerade in dieser Grube bist, denk dran, der Herr ist bei dir. Er schaut nicht vom Rand aus zu, sondern er ist der Gott, der mit dir in diese Grube reinsteigt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, das war natürlich bei Daniel damals schon schlimm in diesem Babel, in diesem, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Und er landet in der Löwengrube, weil er treu war. Und wie haben wir das? Also ich kenne es aus meinem Leben auch. Ich kenne aus meinem Leben auch diese Momente, wo diese Gruben vor mir liegen. Und ich habe mir 3 Punkte mal rausgeschrieben, wo diese Gruben vielleicht in deinem oder in meinem Leben sind. Nicht durch dramatische Angriffe, wie es bei Daniel war, sondern eher durch so leise Sätze oder durch gewisse Zweifel oder durch so eine schleichende Müdigkeit. Und das möchte ich mal kurz konkret machen, diese 3 Widerstände, die uns begegnen können. Der erste Punkt ist, ich nenne das, mach doch einfach mit. Mach doch einfach mit. Das ist so eine Grube, die uns oft begegnet. Die meisten Widerstände in unserem Leben in Deutschland, die sind nicht mit großen Drohungen, sondern die kommen eher so leise, so dieses, ach komm, stell dich mal nicht so an. Mach doch mal mit. Das machen doch alle auch so. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere auch mal so kennt. Komm, einmal ist keinmal und sowas. Und Standhaftigkeit ist in so einem Moment nicht immer, dass wir laut werden, sondern dass wir treu sind. Der gefährlichste Satz ist dann nicht, das darfst du nicht, sondern der gefährlichste Satz ist, das machen doch alle so. Und das ist dann wie so ein Fluss. Und wenn man im Fluss sich treiben lässt, dann kostet es keine Kraft. Aber wenn man merkt, dass der Fluss in die falsche Richtung geht, dann kostet es Kraft aufzustehen. Der zweite Widerstand, diese zweite Grube, die so manchmal um uns rumliegt, die ist viel tiefer, die sitzt in unseren Gedanken. Wir wissen ziemlich genau, was richtig und was falsch ist. Aber bevor wir handeln, fangen wir manchmal an mit Rechnen. Was kostet mich das? Was ist, wenn ich Nachteile habe, wenn ich klar bin? Was ist, wenn jemand die Beziehung zu mir abbricht, weil ich ehrlich bin? Was kostet mich das? Ja? Und dann reden manche so ein bisschen weniger über ihren Glauben. Dann halten die sich so ein bisschen zurück. Nicht, weil sie den Glauben verloren haben, aber weil sie einfach nicht diese schrägen Blicke wollen. Dieses, ach, das glaubst du wirklich. Und das wollen manche mich nicht. Ja? Aber die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt dazu, Menschenfurcht stellt. Und Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Lasst uns nicht vor der Menschenfurcht einknicken, weil die entscheidende Frage ist nicht, vor was du Angst hast. Die Frage ist, vor wem hast du mehr Ehrfurcht? Vor Menschen oder vor Gott? Vor wem hast du mehr Ehrfurcht? Und das dritte ist, die innere, habe ich jetzt nicht hier drauf, manchmal ist es auch diese innere Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, so eine innere Müdigkeit. Das ist nicht dieser Druck von außen. Das ist nicht die Angst in deinem Kopf, sondern die Müdigkeit im Herzen. Manchmal hören Menschen nicht auf mit Glauben, aber sie hören auf mit Kämpfen. Warum? Der Wille ist da, aber die Kraft fehlt einfach. Man hat das schon so oft gemacht, schon so, und irgendwann wirst du müde. Und da will ich dir jetzt eine der tröstlichsten Wahrheiten des Evangeliums verkünden. Jesus ist nicht enttäuscht von deiner Müdigkeit. Er weiß, wie sich Druck anfühlt. Jesus weiß, was schlaflose Nächte sind. Er weiß, was es heißt, so unter Druck zu sein, dass man sogar Blutstropfen schwitzt. Jesus hat Golgotha erlebt. Und so sagt Jesus nicht zu dir, jetzt reiß dich aber mal zusammen, sondern Jesus sagt zu dir, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt her zu mir. Das sagt unser Gott. Und wenn du diese Müdigkeit im Herzen verspürst, dann bitte ich dich, zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück in die Einsamkeit, sondern geh direkt auf Leute zu, auf deine Gemeinschaft zu. Such gerade da in diesen Phasen den Herrn. Und ja, manchmal kommen Zufälle, beziehungsweise Widerstände auch nicht aus Zufall, ja, sondern das kann auch mal ein geistiger Gegenwind sein. Die Bibel sagt das sehr nüchtern. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, nicht alles, was uns begegnet, ist geistig. Aber auch nicht alles ist nur Zufall. Und wenn du merkst, dass großer geistiger Druck auf dich kommt und du denkst, du packst das alleine nicht, dann habe ich eine gute Nachricht. Vielleicht sind die Kämpfe größer als wir, aber sie sind nie größer als unser Gott. Amen. Ja, manchmal kommen wir an unsere Grenzen und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Aber es hat ein Positives, weil genau da beginnt Gottes Handeln. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir endlich lernen, loszulassen und unserem Herrn zu vertrauen. Und was ist ein anderes Wort für Vertrauen aus der Bibel? Glaube. Richtig. Trauen, Vertrauen, Treue und Glaube ist das Gleiche. Und so habe ich uns 6 praktische Schlüssel heute dabei. Es gibt Dinge, die können wir selber tun. Ja, wir können uns an Gott halten, aber wir können auch selber ziemlich viel richtig machen. Und diese konkreten Dinge, da wollen wir mal rein, die sind aus Daniel, aber auch aus seinem Wort. Und der erste Punkt ist, sei treu im Kleinen. Was meine ich damit? Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, sagt Lukas. Arbeite sauber, lebe sauber. Gerade wenn keiner hinschaut. Wie gehst du zu Hause um? Was konsumierst du? Was guckst du an? Wie redest du über Menschen? Wie denkst du über Menschen? Treue zeigt sich nicht im Scheinwerferlicht, sondern im Verborgenen. Und da bilde deine guten Handlungen aus, die deinen Charakter prägen. Jeden Tag in diesen kleinen Schritten, die wir tun, diese 1000 Entscheidungen, die wir am Tag treffen, entscheide dich in jedem kleinen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn du merkst, irgendwie so komische Gedanken kommen rein, dann hast du die Vollmacht, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter dem Wort Christi. Warum? Denke nicht zu viel in die falsche Richtung. Wir denken manchmal, ja, wir philosophieren oder wir träumen irgendwie, ist ja nicht schlimm. Doch. Warum? Es gibt dieses Sprichwort, Gedanken führen zu Worten. Und Worten führen zu Taten und Taten zu Gewohnheiten und Gewohnheiten zu deinem Charakter. Aber anfangen tut's immer beim ersten Gedanken. Und deshalb, überlege, wie du denkst, hab Kontrolle über deine Gedanken und lebe im Kleinen treu, dass das dein Charakter ausbildet. Das zweite ist, gehorsam vor Ergebnis. Das zweite ist, wie geht es jetzt nach draußen? Im 2. Korinther heißt es, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ja, manche Dinge dauern. Manche Dinge sehen wir nicht sofort. Ja, das stimmt. Aber da will ich dir sagen, diene trotzdem treu. Auch wenn du noch nichts siehst. Auch wenn noch nicht die Heilung da ist. Auch wenn noch nicht die Erweckung startet. Auch wenn es noch keinen geistigen Durchbruch gibt. Aber bleib trotzdem treu. Bleib trotzdem fest. Warum? Gehorsam fragt nicht, was bringt's mir? Gehorsam fragt, ist es richtig? Und wenn der Herr was sagt, dann tun wir es. Wir geben, wir beten, wir tragen, wir lieben, wir verbinden, wir gehen die Extrameile. Nicht, weil es sich immer toll anfühlt, sondern weil es richtig ist. Und weil es uns Jesus sagt. Jesus sagt in Johannes 14, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Hey, lieben wir Jesus, dann lass uns das nicht nur mit dem Mund tun. Lass uns das auch mit den täglichen Entscheidungen tun. Egal, wie die Umstände sind. Wir machen das nicht für den Applaus der Menschen. Das dritte ist, was wir tun können, sei dir deiner Identität in Christus bewusst und streb nicht nach der Anerkennung der Menschen. In Galater 1,10 heißt es, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, schreibt Paulus an die Galater. Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich doch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich finde das so beeindruckend. Wir müssen uns überlegen, Paulus war damals einer der absolut größten Evangelisten, Apostel, Heidenbekehrer überhaupt. Er ging in die Länder, wo vorher noch nie einer Gemeinde gebaut hat. Und er sagt, mir ist es egal, übersetzt jetzt, mir ist es egal, was ihr in erster Linie von mir denkt. Ich will meinem Herrn gefallen. Ich mache das nicht für den Applaus. Oft hat er Schläge ans Schienbein bekommen. Lest mal den ersten Korintherbrief, das ist ja Wahnsinn. Aber er hat gesagt, ist egal. Ich kenne meinen Auftrag und an dem halte ich fest. Und wenn wir dann auf sein Ende des Lebens schauen, 2. Timotheus, dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet. Ihm ging es um die Anerkennung Gottes, seine Mission. Und nicht in erster Linie der Applaus der Menschen. Wisse, wer du bist in Christus. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du gehörst zur Familie. Du bist befreit, du bist berufen, du bist begabt. Du bist geliebt, du bist angenommen. Wisse, wer du bist. Und ich liebe diesen Vers aus Römer 8, 38. Das ist auch so wirklich einer der mir am tiefsten mich angesprochen hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können, wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Identität zu kennen, zu haben, zu wissen, heißt, ich weiß, wer ich bin, auch ohne den Applaus der Menschen um mich herum. Und dann passen wir uns nicht jeder Meinung an. Wir passen uns nicht jeder, was die Leute um uns herum erzählen, an, sondern wir stehen zur Wahrheit. Also wisse, wer du bist in Christus und handle danach ohne Kompromisse. Und das vierte ist Routine statt Gefühl. Wir haben es gelesen in Daniel 6, Vers 11 heißt es, er tat wie zuvor. Für ihn war es normal, in dem Moment, wo der größte Druck kam, hat er das gemacht, was er immer gemacht hat. Da brauchte der nicht groß drüber nachdenken. Was heißt das also? Trainiere dir gute Routinen an. Bete nicht nur, wenn du Lust hast. Lest die Bibel nicht nur, wenn sie dich anspricht, sondern auch, wenn sie manchmal trocken ist. Bleib regelmäßig im Wort. Ja? Vergib schnell, bevor der Stachel der Unvergebenheit sein Gift sprühen kann. Reserviere Zeit mit Gott, auch wenn es gerade zeitlich eng ist. Übe und trainiere dir gute Routinen an, so wie es Daniel gemacht hat. Und merk dir, Gefühle sind gute Diener, aber schlechte Herren, schlechte Ratgeber. Höre nicht in erster Linie auf deine Gefühle. Weil du fragst dich morgens ja auch nicht, als du heute Morgen aufgestanden bist, fühle ich mich jetzt danach, Zähne zu putzen? Nee, ihr habt gewusst, das ist richtig, das macht man. Und dann läuft es automatisch. Und deswegen trainiere dir gute Routinen an. Das fünfte, was ihr machen könnt, ist, vertraue, dass Gott zu seiner Zeit das Richtige tun wird. Im Psalm 27 heißt es, harre auf den Herrn. Manchmal müssen wir harren. Vielleicht ist die Tür gerade zu, ja? Oder vielleicht wartest du auch schon ziemlich lang auf eine Antwort von Gott. Und es dauert. Aber dann bleibe treu. Bleib treu dran, auch wenn du nicht weißt, wie es wird. Weil das ist das Spannungsfeld des Glaubens. Oft ist Ausharren kein Stillstand. Oft ist Ausharren Training. Viele sagen, gerade in meiner schwierigsten Zeit habe ich Gott rückblickend am meisten wahrgenommen, am meisten erlebt. Und ich habe am meisten gelernt. Auch ich selber kann ein Lied davon singen, und meine Frau auch, dass es manche Sachen auch ziemlich, ziemlich lange dauern können, auch 10 Jahre. Aber er wird zum Ziel kommen. Und dieses Spannungsfeld, das nennen wir Glauben. Und das Letzte ist, gute Gemeinschaft suchen. Und deswegen sehr gut, dass ihr heute Morgen hier seid. In 1. Korinther 15 heißt es, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich merke das immer. Ich sehe an Menschen relativ schnell, mit wem sie Umgang haben. An ihrem Reden, an ihrem Handeln, an ihrem Herz. Wie liebesfähig ist das? Das sieht man relativ schnell. Deswegen, es ist matchentscheidend, mit wem umgibst du dich privat. Mit wem hängen deine Kinder rum? Mit wem hängt dein Partner rum? Das ist kein Witz, das ist kein Spiel. Und so wie wir lesen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, ist auch der Umkehrschluss der richtige. Nämlich, guter Umgang fördert gute Sitten, oder? Guter Umgang fördert gute Sitten. Umgib dich mit positiven Menschen, mit gottgefälligen Menschen, mit glaubensvollen Menschen. Und schneide die Beziehungen runter, die dich runterziehen, die Unglauben reinsprechen, die Negativität reinsprechen. Ja? Halt dich von sowas mehr und mehr fern. Ich hatte das Vorrecht, als ich frisch zum Glauben gekommen bin, dass ich Männer um mich rum hatte, ich nenne sie auch immer meinen Ring of Fire, wo wir täglich Austausch haben, wo wir uns täglich vorwärts pushen im Glauben, wo wir erzählen, was hast du mit Gott erlebt, wir aber auch uns korrigieren, uns auch berichtigen, aber auch tragen im Gebet. Das ist so wichtig, dass wir in guten Phasen uns das bauen. Dass wenn wir in schlechtere, in herausfordernde Phasen kommen, dass wir Leute haben, die uns tragen. Weil dann sind wir häufig zu schwach, das auszubauen. Und dann kommt häufig Scham, Einsamkeit und dann ziehen wir uns zurück. Und dann ist es wichtig, dass wir Leute haben, die eng an uns dran sind, die dich anrufen, die dich motivieren, die dich besuchen, die auch beim 5., 6. Mal sagen, ja, ist egal, was du mir jetzt erzählst, du kommst jetzt trotzdem mit, ich hol dich ab. Und dann wirst du merken am Ende, hey, es war doch gut. Deswegen bau das in guten Zeiten auf. Jim Rohn hat gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also, gutes Umfeld stärkt gute Haltung. Und so nehmen wir unsere Zusammenfassung. Treue im Kleinen, Gehorsam vor Ergebnis, Identität vor Anerkennung, Routine statt Gefühl, Vertrauen auf Gottes Timing und gute Gemeinschaft suchen. Wisst ihr, gegen Widerstände bestehen heißt selten, irgendwas Großes zu machen. Klar, in den Filmen, da gibt es die Supermans. Da gibt es die, die durch diese Häuserzeilen in New York fliegen. Aber das ist Hollywood. Meist heißt Großes tun in den alltäglichen Dingen, in den alltäglichen Entscheidungen, in den Schritten, treu zu bleiben und das Richtige zu tun. Das sind Punkte, die können dir helfen, stabil zu stehen und an Gott festzuhalten. Wisst ihr, Eric Little hätte laufen können. Daniel hätte den König anbeten können. Beide hätten es dann leichter gehabt, oder? Aber jeder Widerstand in unserem Leben stellt uns vor eine Frage, vor eine Entscheidung. Wem vertraue ich mehr? Meiner Angst oder meinem Gott? Ja, wir können nachgeben. Ja, wir können uns verstecken. Ja, wir können Kompromisse machen. Oder wir gehen vorwärts. Oder wir nehmen Land ein. Oder wir halten die Stürme unseres Lebens aus und wir vertrauen auf Gott. Und überlassen im Letzten ihm die Löwen unseres Lebens. In Matthäus 24 heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und so möchte ich am Ende dich heute fragen, wo ruft Gott dich heute raus? Wo sagt er zu dir, weiche nicht zurück? Wo sagt er zu dir, bleib standhaft? Wo sind gerade in deinem Leben diese Löwengruben? Und wo willst du sagen heute, ich bleib treu, egal was es mich kostet? Und dann wollen wir gleich zusammen beten. Aber triff vor allen Dingen die Entscheidung, nicht zurückzutreten und nicht zurückzuweichen. Wisst ihr, Gott sucht keine Menschen ohne Widerstände. Gott sucht Menschen, die im Widerstand bestehen. Die Löwengrube ist nicht das Ende deiner Geschichte. Sie ist oft der Ort, wo du Gott am deutlichsten handeln siehst. Und manche Dinge, die tun wir nicht, weil sie leicht sind. Auch nicht, weil es angenehm ist. Nein, wir tun die Dinge, weil sie richtig sind. Und bevor wir jetzt aufstehen zum Gebet, will ich dich fragen, wenn du heute hier bist und du möchtest wirklich eine Entscheidung treffen, ganz neu oder das erste Mal für den Herrn, und wenn du wirklich sagst, Jesus, ich gebe dir wieder ganz neu mein Leben, ich will dir radikal nachfolgen, oder du willst wirklich sagen, ich habe diese Löwengrube gerade bei mir und ich stecke da drin, dann komm auch nachher gleich vor zum Gebet, dann wollen wir dafür beten, dass du die Gewissheit wieder ganz neu bekommst. Du bist nicht alleine. Gott steht nicht am Rand. Er kommt in deine Grube rein und er ist bei dir und er wird mit dir ans Ziel kommen. Amen. Und so wollen wir ins Gebet gehen, in den Lobpreis gehen. Und wer möchte, der kann nach vorne kommen zum Gebet. Danke euch.